Willkommen zum Stammtisch, der 1848 Podcast. Stimmung, Fakten und Analysen zu unserem VfL aus Bochum.
Hallo und herzlich willkommen zum 1848 Stammtisch Podcast, Folge Nummer 107 mit mir, Matthias und Moritz. Hallo Moritz, wie geht's dir?
Hallo Matthias, grüß dich, Glück auf. Ja, nach so einem schönen Derby-Sieg gegen die Bielefelder am vergangenen Wochenende, nicht schön, aber schmutzig, kann es ja einem nur gut gehen. Und deshalb bin ich auch gespannt auf die nächsten beiden Spiele dieses Jahr. Und macht Freude, im VfL zuzusehen.
Falls du dich noch erinnern kannst, letztes Jahr haben wir unseren ersten Ligasieg am Glühweinstand gefeiert. Ich glaube, es war der 16.12. Jetzt sind wir tatsächlich noch vor dem 16.12. und feiern jetzt schon 4 Siege waren es, glaube ich, in den letzten 5 Spielen, davon 4-0. Also es ist Wahnsinn, was der VfL momentan für eine Performance hinlegt. Wollen wir natürlich diesmal zu besprechen. Tobi von seiner Seite lässt sich entschuldigen. Von daher müsst ihr mit unserem guten Zweitliga-Duo, falls sich jemand noch an die Anfänge des Podcasts erinnert, Vorlieb nehmen. Aber Tobi lässt sich natürlich entschuldigen und hat uns auch ein paar kleine Tipps, Schrägstrich Hinweise gegeben. Dann wollen wir das Ganze mal zurück aufrollen. Und zwar beginne ich mit dem Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. In der Hinsicht war es ein Kellerduell. Ich meine, es war der 14. gegen den 15. Auf jeden Fall der VfL nach der Niederlage gegen Dresden auf Tabellenplatz 14. Fürth auch mit einer sehr sinkenden Bilanz. Und dementsprechend ging es eben darum, wer von den Teams, Bochum trotzdem mit der etwas besseren Bilanz zuletzt, aber eben mit einer Niederlage, also die erste von Uwe Rösler in seiner VfL-Amtszeit, wie der VfL in die Partie reinkommt. Und man muss sagen, der VfL kam sehr gut in die Partie. Bereits der erste, ich meine, es war ein Freistoß, genau, kam zum 0-1 von Ibrahima Sissoko, der sich 3 Minuten später nicht nochmal ließ und zum 0-2 einnetzte. Damit stand es nach 12 Minuten schon 2-0. Und Philipp Hofmann war es dann nach einem Pass in, ich glaube, von Onyeka, die Ablage in Minute 17, der auf 0-3 gezogen hat. Ich war selbst in Fürth. Ich war etwas fassungslos, wie relativ einfach es beim VfL ging. Es waren ja mehr oder weniger 3 Chancen, 3 Tore. Man hat auch relativ deutlich die Fürther Pfiffe gegenüber ihrer eigenen Mannschaft vernommen. Die waren natürlich gar nicht zufrieden mit ihrer Mannschaft. Und ansonsten war es dann trotzdem auch so von VfL-Seite. Ich sag mal so, wäre jetzt noch ein frühes 1-3 vor der Pause oder irgend sonst was, wäre es vielleicht noch spannend geworden. Aber so war es im Grunde, der VfL hat 2 Gänge zurückgeschalten und hätte mehr oder weniger auch noch das vierte nachlegen können. Es waren Chancen da, vor allem denke ich da an Chancen von Farid Alfa-Rubrecht in der zweiten Halbzeit. Aber man muss eben auch sagen, Ibrahima Sissoko, Startelf-Comeback und dann mit einem Doppelpack. Ich denke, so kann es bei ihm weitergehen, oder Moritz?
Ja, auf jeden Fall. Sehr gelungener Einstand. Man hat ja dann auch unter der Woche gegen Stuttgart gesehen, aber da kommen wir ja gleich noch zu sprechen, wie wertvoll er für den VfL ist, aber mit 2 Toren super Einstand. Die Standardstärke, die ich immer wieder gefordert habe, eindrucksvoll untermauert, fand ich sehr, sehr stark. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, wie die Mannschaft einfach nach dem Rückschlag gegen Braunschweig ja, zurückgekommen ist. Also
gegen Dresden, Braunschweig haben wir gewonnen.
Entschuldigung, ja, gegen Dresden. Und zurückgekommen ist dann mit dem verschossenen Elfmeter von Onyeka. Das war eine starke Leistung und wie du schon gesagt hast, wirklich eiskalt die Chancen genutzt und dann das Ganze verwaltet, auch natürlich mit Blick auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart zu Hause.
Genau, einen kleinen Schreckmoment gab es noch. Ich glaube, der war in Minute 50 oder ähnliches. Da war es Gerrit Holtmann, der sich eben verletzt hat und dann auch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Da kam eben dann Farid Alfa-Rubrich und später auch Moritz Bruni-Quarteng. Aber man hat eben auch schon gemerkt, nicht nur, dass der VfL selbst seine Kräfte geschont hat. Also er ging nicht mit der letzten Konsequenz aufs 4-5-0, wo was Uwe Rösler dann tatsächlich auch noch ein bisschen nach dem Spiel kritisiert hat in der Pressekonferenz. Auf der anderen Seite war es natürlich klar, dass man die Kräfte eben schonen wollte. Lange, lange Auswärtsreise gehabt, eben dann eben auch noch den Klassenhöheren im DFB-Pokal und so ging es dann am Ende eben mit einem souveränen 3-0 nach Hause. Und dann war eben wieder Festspielzeit an der Castroper Straße, Pokal-Achtelfinale und den Erstligisten VfB Stuttgart erwartet. Und der VfL hat sich wirklich von einer sehr guten Pokalseite gezeigt, muss man wirklich sagen. Es war ein sehr gutes Pokalspiel. Kjell Wärtchen hatte einige Möglichkeiten, meiner Meinung nach auch der beste Spieler auf dem Platz. Leider war es ein Stuttgarter Standard in der Hinsicht einen Einwurf von Hendricks, den Philipp Strumpf sehr unglücklich in die, ins eigene Tor verlängert. Da konnte sich Timo Horn strecken, wie er wollte. Obwohl Strumpf, Losli und Timo Horn jetzt in letzter Zeit, vor allem in der zweiten Liga, mehr oder weniger das Abwehrbollwerk waren. Wir müssen ja sagen, es gab nur 2 Gegentore gegen Dresden. Ansonsten hielt Timo Horn jetzt eben auch die Null. Also man gewann nicht nur, sondern man gewann eben auch zur Null. Und diesmal war eben Timo Horn in der 12. Minute relativ schnell geschlagen. Dann gab es eben noch eine Minute in der, eine Aktion hier in der 43. Minute, die meiner Meinung nach dann trotzdem noch das Spiel auf den Kopf gestellt hat. Nicht in der Hinsicht, dass der VfL das Spiel noch gedreht hätte oder gewinnen hätte sollen, aber Losli spielt eben Strumpf an. Der wird eben von den 2 Stuttgartern, einmal war es Leveling und einmal Undaf, sehr gut gepresst. Strumpf spielt den Ball, trifft da eben auch Undaf mit, der sich mit reindreht. Der Schiedsrichter hat da relativ schnell richtig, wie ich finde, auf Freistoß für Stuttgart und auf gelbe Karte für Philipp Strumpf entschieden. Und dann hat er vorher eben Philipp Strumpf nochmal raus, nicht Philipp Strumpf, den Schiedsrichter, Florian Bartstübner raus zitiert und gesagt hat, schau dir das Ganze nochmal an. Es ging jetzt nicht mal darum, dass es wegen dem Foulspiel auf eine rote Karte aufgewertet werden sollte, sondern Bartstübner sollte sich eben laut VAR nochmal anschauen, ob es eben eine Verhinderung der klaren Torschance war. Und eben nach den Videobildern und vielleicht auch ein bisschen dem Einschreien von Philipp Strumpf, was in der Zeitlupe dann immer noch ein bisschen brutaler ausschaut, als es sonst eigentlich immer gar nicht ist. Weil Philipp Strumpf ist ja mit der klaren Absicht zum Ball hingegangen. Der hat jetzt nicht gesagt, ich hau den Undaf eine auf die Zehenspitzen so ungefähr, sondern spielt eben den Ball mit. Und der Schiedsrichter hat es dann eben in der Hinsicht bewertet als letzter Mann, hat eben Uwe Rösler in der PK danach gesagt, hat er erst gesagt, ja gut, er spielt den Ball und dann hieß es eben darum, oh, wenn er nicht nur den Mann spielt und es gegebenenfalls eben zum letzten Mann ist, dass es da eben dann auch rotwürdig zu ahnden ist. Ich persönlich, das haben natürlich mit VfL-Brille, da, ich will nicht sagen meine Zweifel, man kann es im Grunde schon so sehen, aber es war eben in der Hinsicht eben eine sehr harte Entscheidung gegen den VfL, dass der Underdog dann eben in so einer Szene dann noch benachteiligt wird. Klar, wenn es von Stuttgarter Seite aus gewesen wäre, hätte man bestimmt auch argumentieren können, Mensch, der, keine Ahnung, Hoffmann oder Jeka oder sonst was wäre durch gewesen. Aber für mich war ab dem Zeitpunkt, ähnlich wie vor ein paar Jahren beim Bayern-Spiel als Simonek, zu einem ähnlichen Zeitpunkt eine rote Karte sah, das Spiel durch. Und dann in Minute 47 war es, glaube ich, dann Undaf mit dem 2-0. Dann war der Deckel drauf. Dann muss man dem VfL selbst auch noch den zugute halten, dass sie danach nicht auseinandergefallen sind. Kein drittes, kein viertes, kein fünftes kassiert haben, sondern disziplinisch verteidigt haben und das Ganze gehalten haben. Es gab sogar, glaube ich, noch die eine Torschance für den VfL. Aber am Ende, Minute 43 und 47, haben aus meiner Sicht das Spiel entschieden. Und am Ende war es schade, dass der VfL mit solchen Aktionen das Spiel gegen sich entschieden bekommen hat. Jetzt bin ich schon mal mit der Schiedsrichterleistung gegen Stuttgart vorgeprescht. Wie hast du das ganze Spiel entschieden? War für dich die 43. Minute auch der Knackpunkt?
Ja, schon. Also die 12. Minute war ja schon sehr unglücklich mit dem Eigentor von Strumpf. Und weil du bis dahin wirklich gut gespielt hattest, ja auch gute Chancen hier rausgespielt hattest, ein bisschen mit der Grundformation mit der Fünferkette, wo Sissoko immer wieder zwischen Losli und Strumpf zurückgefallen ist, ein bisschen überrascht hat und man dann eben auch wirklich gesehen hat, was ich gerade schon angedeutet hatte, das war jetzt mein Eindruck bei dem ganzen Spiel, dass du bei da schon gemerkt hast, dass Sissoko im Gegensatz zu dem einen oder anderen auf dem Platz schon gewöhnt ist, erste Liga zu spielen. Ne? Also da sah das in einigen Szenen doch sehr souverän aus. Ich bin auch vollkommen dir bei dir, das Wädchen eindeutig die besten Szenen im Spiel hätte, beziehungsweise stärkste Spieler auf dem Platz war, hat das als Ersatz in Anführungszeichen von Gerrit Holtmann da auf links außen sehr gut gemacht. Immer wieder Dribblings angezogen, wie hat Torchancen kreiert. Man hätte vielleicht ein bisschen sich erhoffen können, dass er noch zwingender bei den Torchancen ist. Aber das war schon eine sehr gute Leistung und da hat man eben wirklich die Räume bespielt, die Stuttgarter einem angeboten haben. Man hatte ja auch dann die Chance von Loslina nach einer Ecke relativ früh. Trifft er da den Ball ein bisschen besser und du gehst mit 1-0 in Führung, dann läuft das Pokalspiel noch ein bisschen mehr nach deinem Gusto. So hatte ja dann auch Uwe Rösler danach auf der Pressekonferenz gesagt, wollte man eigentlich relativ lange gucken, dass man das 1-0 hält, dann kommt die rote Karte, dann kommt in der 47. Minute das 2-0 und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil man ja auch gesehen hat, ne, die Stuttgarter Qualität, die war nicht zu übersehen. Und dass man dann in den Verwaltungsmodus schaltet und eben guckt, dass man auch die Kräfte spart für das nächste Duell wieder in der Liga auf Augenhöhe gegen die Bielefelder. Durchaus verständlich. So war es eine schöne Pokalreise diese Saison. Mit den Stuttgartern eben sehr hartes Los, aber ich denke, der VfL hat sich sehr, sehr ordentlich verkauft und gerade das 1-0 in Augsburg war wirklich mitverantwortlich für den Superstart von Uwe Rösler in Bochum und hat der Mannschaft, glaube ich, auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben.
Genau, sehe ich ähnlich. Also erstmal, dass man nicht nur in der ersten Runde ausscheidet, wie die letzten Jahre zuvor, das heißt Regensburg oder eben auch Bielefeld, sondern ich sag mal so mit ein bisschen Krampf, aber man kann gegen BFC Dynamo weiter. Aber eben dann, spätestens in der zweiten Runde gegen den höherklassigen FC Augsburg, habe ich mit einem Ausscheiden gerechnet. Es kam eben dann anders, dass der VfL auch verdient gewonnen hat. Es war ja jetzt nicht so, dass man sich das gegen FC Augsburg irgendwie ermauert hatte. Man war ja tatsächlich das bessere Team und dementsprechend war es ja dann auch ein verdientes Einzug ins Achtelfinale. Und wirklich, dass man phasenweise, du hast es angesprochen, eben die Chance von Losli, dann eben noch das Ganze drumherum. Am Ende kann man vielleicht sagen, ein bisschen die Cleverness gefehlt, wobei ich auch wirklich sagen muss, Philipp Strumpf, ich habe es eben auch schon angesprochen, jetzt zuletzt 4 Spiele in der Liga zu 0 gespielt, also wirklich VfL ist momentan defensiv ein Bollwerk. Timo Horn hat da definitiv seinen Anteil daran, Noah Losli auch für mich absolut, vor allem seit Rösler Trainer ist, absolut gesetzt und ich bin wirklich immer wieder erstaunt, wie abgeklärt der Mann doch eigentlich spielen kann. Aber eben Philipp Strumpf. Für mich ist Philipp Strumpf ein Typ Verteidiger. Dementsprechend ergänzt er sich auch gut mit Noah Losli. Er gibt 100%, er geht 100% drauf. Er versucht auch bei Eckbällen immer mit 100% Wucht und so weiter ranzugehen. Und mehr oder weniger war das eine Szene, die in der Hinsicht dann eben schiefgegangen ist. Mehr oder weniger dieses eine schlechte Spiel kann man Philipp Strumpf zugestehen, zumal das ja nicht mit Absicht war, also er hat nicht absichtlich schlecht gespielt, sondern es waren eben 2 Szenen, die sehr unglücklich gelaufen sind und ich gehe davon aus, dass spätestens man dann die Szenen bestricht und es dann eben nicht mehr so weit kommt. Weil ich muss ehrlich sagen, als Losli Strumpf in der Szene dann auch angespielt hat, habe ich mir gedacht, wenn Stuttgart jetzt ein sehr gutes Pressing macht, was sie dann noch leider haben, könnte es gefährlich werden und genau so ist die Situation dann auch entstanden. Also haben die Stuttgarter mit ihrer Pressingfalle auch schon gut gemacht, muss man ja auch dazu sagen, dass eben die Stuttgarter dann am Ende auch wie ein Erstligist und auch noch ein bisschen drüber hinaus gespielt haben. Und was man auch noch sagen muss, der Stuttgarter Kader, da hat ein Karasor gespielt, da haben sie trotzdem noch ein paar Nati gebracht und so weiter. Beim VfL muss man momentan sagen, Man hat zwar ein paar Einwechselspieler, die frischen Wind mit reinbringen, aber man hat trotzdem, ich sag mal, so ein paar klare Schwachstellen momentan, die man eben nicht 1:1 ersetzen kann. Man hat es gegen Dresden gesehen, als Leandro Morgalla seine 5. gelbe Karte hatte, hat Felix Passlack, ich will ihn nicht hauptverantwortlich für die Niederlage machen, aber eben 2 Tore fielen ihm über seine Seite. Und als Leandro Morgalla zurück war, stand eben wieder die 0 vom Pokal, jetzt mal abgesehen. Und im Zentrum hat man durchaus einige Alternativen. Uwe Rösler weiß, die auch zu nutzen, mit dem Sissoko dann gegen Stuttgart viel spielen zu lassen, gegen Bielefeld dann wieder auf die Bank zu setzen und zum Beispiel auf den Mats Panevik zu setzen, auch im Wärtchen, den er jetzt statt im Zentrum auch mal auf links aufbieten kann. Aber spätestens im Sturmzentrum hast du nach Philipp Hofmann keine Alternative mehr da. Und mehr oder weniger rechts außen Miyoshi oder Alfa Ruprecht, bis jetzt eben Miyoshi wieder ausgefallen ist. Der Kader hat offensichtlich seine Schwachstellen. Der Kader ist vielleicht an manchen Punkten nicht so miserabel, wie er zu den schlechten Zeiten auch geredet worden ist. Also es gibt durchaus einige Spieler, die schon in Abrede gestellt wurden, ihre Qualität, und die da jetzt am Ende die eben noch jetzt zeigen konnten. Aber der Kader hat eben nach wie vor seine Schwachstellen, und da kommen wir dann jetzt eben dann auch nochmal später dazu. Nach 2 Spielen ist ja auch noch eine Wintertransferperiode. Ob da möglicherweise was sich in Abgangsseite tut, da geht es vor allem auch um eventuelle Spieler, die man noch zu Geld machen kann, oder eventuelle Leihabgänge von Neuzugängen, die bis jetzt nicht die Erwartungen erfüllt haben. Oder eben dann auch von Verstärkungen, eben sei es im Sturmzentrum oder sei es auf den Außenverteidiger der Flügelposition. Also da ist auf jeden Fall noch viel Arbeit vor uns. Aber bis jetzt kann man eigentlich konstatieren, dass Uwe Rösler mit dem Kader, der teilweise von den Leuten schon die Ligatauglichkeit abgesprochen hat, momentan ist, glaube ich, der VfL unter der Rösler-Tabelle, war es zuletzt 2. hinter Hertha BSC, die man ja selbst auch noch besiegt hat. Jetzt hat die Hertha ja auch sogar auch das letzte Ligaspiel gegen Magdeburg verloren. Also gut möglich, dass Uwe Rösler in seiner eigenen Tabelle mittlerweile Tabellenführer ist. Dafür, dass er die Mannschaft auf Platz 17 übernommen hat, ist das momentan aller Ehren wert.
Ja, sehe ich auch so. Und gerade, du hast ja gerade schon angesprochen, gerade gegen Stuttgart, also Wärtchen hat super gemacht, Alfa Ruprecht hatte, glaube ich, nicht so viele auffällige Situationen, hatte in einer Szene mal beim Konter, hat er den Gegenspieler sehr schön geblockt, damit der Laufweg, ich meine, das wäre Wärtchen für Wärtchen frei war. Aber da hat man schon gesehen, dass bei Alfa Ruprecht noch ein bisschen fehlt. Man sieht es ja schon in der zweiten Liga, dass der erste Kontakt, die Ballmitnahme nicht immer so ganz optimal verlaufen. Und dann macht er sich eben manchmal selber das Leben schwer. Deshalb die Ausfälle von Holtmann und Miyoshi, gerade Miyoshi, der immer ein belebendes Element war nach den Einwechslungen, das ist ja gerade schon angesprochen, dass er nicht ganz so viel von der Bank kommt. Ja, war schade. Hätte ich gerne noch mal gesehen, dann ein bisschen mehr Alternative zu haben. Aber hätte Fahrradkette, wie auch der VfL, hat ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Und dafür hat ja ein anderer Einwechselspieler dann am Wochenende für Belebung gesorgt gegen Bielefeld.
Genau. Das Bielefeld-Spiel ist das letzte von der englischen Woche, die wir zu besprechen haben. Bielefeld war ja in der letzten Saison als Drittligist Pokalfinalist. Am Ende hat es nicht für den großen Coup gereicht. Da hat man eben gegen den VfB Stuttgart verloren. Das heißt auch für den VfL, man ist gegen den derzeitigen Pokalsieger ausgeschieden. Also das ist auch nochmal, das macht die Schmach ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall, der Arminia Bielefeld hatte keine englische Woche. Sie sind nämlich bereits schon in der zweiten Runde ausgeschieden, konnten sich dementsprechend voll auf den VfL vorbereiten. Und ich finde am Anfang, Uwe Rösler hat es ja in der Pressekonferenz gesagt, Arminia Bielefeld die laufstärkste Mannschaft. Da war am Ende, ich will auch sagen, ein bisschen Stückwerk dabei. Vielleicht haben vom VfL teilweise auch die Kräfte nicht ganz gereicht. Teilweise hatten die Bielefelder auch einige gute Chancen. Ich denke da an das, wo Mumulu, es war kein Abseits, auf Timo Horn zuläuft und Timo Horn noch mit einer Fußparade. Der VfL dann auch noch ein paar einzelne Möglichkeiten gehabt. Und da kommen wir wieder auf Kiel Wärtchen, der auf der linken Seite im Prinzip 2 Tore hat machen müssen. Vor allem in der zweiten Aktion, wo er den Ball erläuft. Und ich denke mir einfach nur so, jetzt kommt entweder ein komplettes Foul oder er schiebt ihn einfach rein. Hätte auch fast gemacht, aber Jonas Gersken war da ebenfalls hervorragend mit der Fußabwehr. Dann gab es auch noch den Wittek-Freistoß aus guter Position. Gut, Wittek hat bis jetzt wie Kevin Stöger noch keinen direkten Freistoßtor gemacht, aber vielleicht hat er es ja auch auf seiner Agenda. Ich meine, gegen Greuther Fürth hat er ja direkt 2 Tore vorgelegt. Vielleicht kommt es da auch irgendwann mal. Also man muss auch sagen, die Witteks Standards haben sich im Gegensatz zur Hacking-Zeit auch extrem verbessert. Am Ende war es, wie es Moritz angesprochen hat, ein Einwechselspieler. Moritz Boni-Quarteng kam dann, ich meine, es war für Farid Alfa-Rubricht, will mich daraus aber jetzt nicht festnageln. Er ist dann derjenige, der
landet. Für Mädchen.
Ja, für Mädchen. Ja, dann ist es ja fast positionbezogen. Genau. Und dann war es eben in der 70. Minute, nicht Farid Alfa-Rubricht, Moritz Boni-Quarteng, so rum, der dann Lannert, den Bielefelder, austanzt. Im Prinzip eigentlich schon beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, das geht schief. Aber dann kommt er noch zu der Flanke, die dann Philipp Hoffmann relativ frei stehen. Also sowohl Onyeka als auch Hoffmann konnten relativ unbedrängt zum Kopfball gehen. Man muss ja auch bedenken, Philipp Hoffmanns Kopfballstärke sollte ja jetzt in der 2. Liga nicht unbekannt worden sein. Aber egal, Hoffmann köpft zu seinem 3. Saisontor ein, zum 1:0. Und am Ende war es das mit der Möglichkeit. Und wo ich wirklich auch nochmal sagen möchte, ist, zwar hatte die Bielefelder ihre Möglichkeiten, aber es ist momentan wirklich so, man muss jetzt nicht bis in die 90 plus x Minute zittern, dass nicht dem Gegner irgendwie mal noch ein Tor reinfällt, wie es jetzt zuletzt Zeiten in der 1. Liga war, wo man sich ab Minute 80 eingeegelt hat. Der VfL spielt das recht souverän runter. Es gab in der Nachspielzeit noch den kleinen Eklat, wo Simon Zoller rot sah fürs Ballblocken. Im Prinzip hat die eigene Mannschaft einen Ballbesitz gehabt. Normalerweise gibt es immer nur Rot für Ballsperre, wenn man eben ein schnelles, also eine schnelle Ausführung unterbindet, die Zoller in der Hinsicht ja nicht unterbunden hat. Aber auf der anderen Seite hat er eben als Teamoffizieller Rot gesehen und muss jetzt eben gegen Hannover, darf er nicht im Innenraum sitzen. Aber auf jeden Fall hat der VfL gegen Arminia Bielefeld ein trotzdem sehr starker Aufsteiger, Tabellennachbar, vor allem auch sehr stark gestartet, momentan ein bisschen eher im Nachgelassen gewesen. Ich glaube, es war jetzt auch für Bielefeld die 3. Niederlage in Folge. Aber dafür, dass Bielefeld mehr Vorbereitung hatte als der VfL, ja, VfL eh einen etwas dezimierteren Kader hat und deswegen einige durchaus trotzdem noch ans Limit gehen, muss man wirklich auch sagen, ist das wieder ein Sieg, der den VfL in die obere Tabellenhälfte spült. Das erste Mal in der Saison, muss man sagen. Nach dem Elversberg-Spiel am 2. Spieltag war man 11. Jetzt ist man eben 9. Man steht zwar nur 6 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und wirklich 10 Punkte hinter Platz 3. Also man ist momentan eher noch unten. Uwe Rösler will davon ja auch nichts wissen. Er sagt, alles unter 40 Punkte ist Abstiegskampf. Aber die Tendenz, vor allem jetzt eben, wenn wir den Bochumer Herbst kennen, ist das momentan sehr entspannend für die Seele, für das, was wir, ich sag mal so, um September, Oktober an VfL-Seite durchmachen mussten.
Ja, bin ich ganz bei dir und ich kann verstehen, so im Nachgang hatte ich mit dem einen oder anderen Fan gesprochen, der auch im Stadion war und jetzt nicht von der Ansehnlichkeit des Spiels schwärmte, ne? Aber das gehört ja eben auch dazu. Es war eigentlich zu erwarten und Uwe Rösler hat es ja auch schon gesagt, es ein intensives Spiel wird, was in beiden Boxen entschieden wird. Im Nachhinein sagte er ja auch, dass er die Nichtberücksichtigung von Philipp Hofmann in der Startelf gegen den VfB Stuttgart auch damit begründet hat, dass er ihn für das Spiel gegen Bielefeld und die Standards eben gerne in der Box haben wollte. Und da er eben sagte, er braucht die vollen Kräfte und muss sich eben entsprechend ein bisschen ausruhen. Ja, es war ein intensives Spiel. Die Bielefelder haben ein bisschen höher gepresst. Du hattest ja gerade schon eine Szene von Momolu angesprochen, wo man schon eben sah, dass Bielefelder vielleicht in der Offensive spielerisch noch einen Schritt weiter ist als der VfL. Aber du hast es auch gerade schon angesprochen, die Alternativen von der Bank sind natürlich nicht zu verachten. Moritz Boni-Quarteng, auch das hatte Uwe Rösler ja im Vorlauf zu dem Spiel gesagt, dass er mittlerweile immer wieder fitter wird. Ne? Hatte jetzt dann auch gegen Bielefeld hier wieder über eine halbe Stunde, wo er das Tor dann auch vorbereitet hat, da dann auch die richtige Entscheidung getroffen hat, weil Kvarteng ja auch vorher schon in den Spielen ein, zwei Szenen hatte, wo dann manchmal der letzte Pass fehlte oder er dann vielleicht doch ein bisschen zu eigensinnig abgeschlossen hat. Da hast du eben eine Entwicklung. Und du musst eben auch sagen, kein Holtmann, kein Miyoshi, nichtsdestotrotz wechselt man dann eben im Mittelfeld ja nochmal eben Ibrahima, Sissoko, Moritz, Bruni, Kvarteng und Matheus Spiro ein. Matheus Spiro, der ja auch noch zwei Szenen in den Umschaltsituationen dann hinten raus hatte. Für mich übrigens auch ein entscheidender Faktor, ne, was du gerade angesprochen hast, Matze, dass man nicht sich ab der 80. Minute einigelt. Ne? Die Wechsel von Rösler sind immer mindestens positionsgetreu, wenn nicht sogar offensiver, auch bei eigenen Führungen. Und das Umschaltspiel klappt dann ja eben auch relativ gut, so dass du den Ball dann eben aus der eigenen Hälfte kriegst und dann eben weit weg vom anderen Tor, eigenen Tor erhalten kannst. Und am Ende finde ich so ein schönes, ein bisschen dreckiges 1-0 in so einem Spiel, was emotional auch noch ein bisschen aufgeheizt ist, macht ja dann auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Wie gesagt, Philipp Hofmann jetzt auch, glaube ich, mit 3 Vorlagen, 2 Toren.
4 Vorlagen, 3 Tore sogar mittlerweile.
Okay, wow. Genau, ne? Jetzt auch in mit 75 Treffern, bester aktiver Stürmer in der zweiten Liga aller Zeiten. Und wird sicherlich jetzt auch in den nächsten Spielen, du hast es ja schon angesprochen, ne? Echte Alternative ist nicht so wirklich da. Onyeka jetzt in den letzten Spielen auch ein bisschen abgetaucht, natürlich immer noch mit der Klasse und auch mit vom Anlaufverhalten her ein wichtiger Spieler, aber nicht mehr so auffällig wie in den Spielen zuvor. Deshalb auch das, was Uwe Rösler am Anfang sagte, das Mittelfeld ist stark besetzt, ist mit das Prunkstück des Kaders und ich glaube, er ist da sehr froh, dass er da so viele Variationsmöglichkeiten hat.
Ja, das auf jeden Fall. Also momentan kommt der Kader dem VfL dann doch eben zugute in der Hinsicht, aber...
Beziehungsweise Uwe Rösler macht eben auch das Beste draus, ne? Das muss man eben auch sagen, ne? Ist auch immer wieder spannend zu sehen, wenn da ein Spieler ausgewechselt wird. Da ist es ja, also, dass es da einfach nur mal einen Klaps gibt, das ist ja eigentlich nie der Fall, ne? Da wird ja eben immer noch mal mindestens das kurze Gespräch gesucht. Und Uwe Rösler weiß eben, dass in so einer Kaderkonstellation, die wir im Moment haben, jeder Spieler wichtig ist. Ne? Und er sagt ja auch, er freut sich im Moment. Ne? Ist Feuer drin, er kann relativ viel wechseln, kann jedem seine Spielzeiten geben. Das ist ja auch schon angesprochen. Ne? Auch ein Felix Passlack, der gegen Dresden eher ein schwächeres Spiel gemacht hatte, hatte jetzt wieder seine halbe Stunde Einsatz gegen Bielefeld. Das hält natürlich auch die Laune im Kader hoch. Matze, wie war denn dein Eindruck am Samstag von der Schiedsrichterleistung?
Momentan müssen wir uns tatsächlich eher mit Zweitligaschiedsrichtern anfreunden. Das war ja diesmal Wolfgang Haselberger aus, ich glaube, Bayern, es pfeift das sogar. Am Ende fiel es nicht ins Gewicht, aber es war dann doch eben auch die rote Karte gegen Simon Zoller, die nicht unbedingt hätte sein müssen. Dann teilweise auch ein bisschen, ich sag mal so, ein paar Ansagen an die Spieler. Manchmal wirkten die ein bisschen auch auf mich deplatziert und hat das Spiel selbst dann auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Feuer reingebracht. Was für einen Schiedsrichter ja nicht unbedingt immer das Ziel sein sollte. Aber auf der anderen Seite, wir hatten gegen Kräuter Fürth ja auch einen Fall, da war der Schiedsrichter eher unauffällig, aber hat auch den Schussversuch von Maximilian Wittek im Strafraum geblockt. Im Prinzip war da auch der Schiedsrichter der beste Fürther Verteidiger gegen Stuttgart, die relativ harte Entscheidung gegen uns. Wobei ich auch sagen muss, es gab diese eine Situation gegen Bielefeld, wo er von Bielefelder Seite sogar ein Handspiel moniert wurde. Das war, wo Wittek an der Strafraumgrenze eben mit Schutzhand voraus eben die Flanke abwehren wollte. Da muss man auch sagen, also ich sag mal so, ganz bös gesagt, hätte man da sogar auch Richtung Handspiel tendieren können. Also am Ende fiel es eben nicht ins Gewicht. Der VfL hat das wichtige und entscheidende Tor gemacht. Und dann am Ende ist die Schiedsrichterentscheidung eher zweitrangig. Oder Schiedsrichterleistung.
Ja. Auch das finde ich unter Uwe Rösler relativ konstant, dass man sich da wenig von den Schiedsrichterleistungen beeinflussen lässt und es immer dann wieder schafft, sich aufs Spiel zu fokussieren. Und ja, das macht die Mannschaft eben mehr und mehr stabiler.
Genau. Ich glaube auch nur gegen Dynamo Dresden hat er Uwe Rösler eine gelbe Karte gesehen und das ist auch nur, weil er das Zeitspiel monieren hatte. Aus meiner Sicht hatte er da auch komplett recht. Ansonsten denke ich, für Schiedsrichter manchmal oder beziehungsweise für den vierten Offiziellen vielleicht eher nervig, weil er eben die Linie rauf und runter rackert und so weiter. Aber man muss trotzdem sagen, keine seiner Reinrufe oder sonstiges gehen gegen den Schiedsrichter. Es ist rein gegen die eigenen Leute. Das Ingame-Coaching von Uwe Rösler ist eben trotzdem ein komplett anderes. Ich glaube, ich kann mich jetzt selten an einen Trainer in der letzten Zeit erinnern, der so ein krasses Ingame-Coaching gemacht hat. Kein Häkchen, kein Zeidler, nicht mal ein Verbeek, weil Verbeek war ja dann doch eher der ruhigere, hat so ein krasses Ingame-Coaching gemacht und man muss eben auch sagen, dieser Mann momentan brennt dafür und die Jungs zahlen es dann eben auch auf dem Platz.
Absolut.
Genau. Dann gehen wir in die Aussicht. Genau, und zwar spielt am Samstag um 20.30 Uhr der VfL auswärts bei Hannover 96. Das letzte Duell gegen Hannover 96 war tatsächlich in unserer Aufstiegssaison 2020-2021. Damals hat man das Hinspiel 2-0 verloren und das Rückspiel eben 3-2 gewonnen durch Robert Tesche, den Fußballgott in der Nachspielzeit. Aber natürlich auswärts am Maschsee ist die Auswärtsbilanz des VfL bislang nicht so erfolgreich. Die Saison des Hannoverschen 96, beziehungsweise im Prinzip ist es ja auch ein Hamburger SV. Nee, nicht Hamburger SV, ein HSV, ein Hannoverscher SV. Deswegen ja auch die Fanfreundschaft zum Hamburger SV. Ist Hannover 96 gut in die Saison gestartet? Im Prinzip ist ja jeder Spieler, übertrieben gesagt, von Hannover 96 vor der Saison ausgetauscht worden. Ein neuer Trainer mit André Breitenreiter war es ja April letzten Jahres dann um. Dann hat man Christian Titz von Magdeburg losgeeist. Er zusammen mit Markus Mann. Für mich war das ein typisches Aufstiegsduo. Markus Mann, sehr angesehener Manager. Christian Titz, wohl die heißeste Traineraktie in diesem Sommer, dass Hannover 96 sie bekommen hat, war ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und im Prinzip, will ich sagen, blieb kein Stein auf dem anderen, aber man muss schon von den Spielern, ich glaube, da ist nur eine Handvoll übrig geblieben. Ron-Robert Zieler war am Ende derjenige auch, der gesagt hat, er möchte der Veränderung nicht im Weg stehen und hat sich dann im 1. FC Köln angeschlossen. So gibt es durchaus einige Spieler, die bei Hannover 96 auffällig sind. Ein Maurice Neubauer von den Relegationsteilnehmer Elversbergen, Navrocki, der eben in Polen gespielt hat, aus der Bremen-Jugend kommt. Ich glaube, ein Boris Tomiak, davor bei Lautern, ist neu. Ein Aseko, ein Kili vom FC Bayern ausgeliehen, 20-jähriges Riesentalent. Dann Rochel, wobei ich glaube, der war letzte Saison schon von Elversberg gekommen. Ein Franz Rogo von BVB 2. Dann hat man hier noch Benjamin Kelmen, den hat man aus Polen geholt. Der hat schon 9 Ligatore gemacht. Und Benedikt Pichler, der in der vergangenen Saison ja noch für Holstein Kiel gegen uns getroffen hat. Oder eben auch ein Yokoda, der japanische Stürmer. Also ich glaube, am Ende hat Hannover in der Saison 18 Zugänge und 19 Abgänge gehabt. Und viele haben gesagt, Christian Titz, ein schwieriges Spielsystem. Die Spieler müssen sich erstmal dran gewöhnen. Man wird am Anfang nicht so viel gewinnen und danach wird man schauen. Also die Anfangssaison vom Hannover 96 konnte sich sehen lassen. 1-0 Sieg gegen Kaiserslautern, 2-0 in Düsseldorf, 3-1 gegen Magdeburg, 2-1 gegen Kiel gewonnen und dann kam erst am 5. Spieltag die Niederlage gegen die Hertha. Zwischendurch gab es jetzt eben auch vor allem zu Hause einige Niederlagen. Ich denke da an 0-3 gegen Schalke oder eben auch ein 2-3 gegen Darmstadt. Man muss eben aber auch sagen, das sind jetzt alles Teams, die momentan in der Tabelle Oberhannover stehen. Hannover ist immer noch mit dem 5. Rang klar an den Relegations- bzw. Aufstiegsplätzen dabei. Man hat ein souveränes Niedersachsen-Derby gewonnen. Man hat souverän gegen, ich sag mal so, Tabellennachbar Karlsruhe gespielt. Man hat zwar gegen Münster 2-2 gespielt, hat aber auch 2-0 geführt. Also bislang kann man wirklich sagen, ist die hannoverische Saison doch positiv, weil Hannover auch wirklich in Tuchfühlung zur Spitze eben ist. Also es wird alles andere als ein Spaziergang, weil man muss ja bis jetzt auch sagen, die Spiele gegen Fürth, gegen Dresden, gegen Magdeburg, gegen Braunschweig, das waren alles Gegner, selbst Kiel und Bielefeld, das waren jetzt alles Gegner, die unter dem VfL in der Tabelle standen, zwar nicht zu dem Zeitpunkt, aber offensichtlich kristallisiert sich heraus, dass diese Vereine eben im unteren Tabellenmittelfeld stehen. Jetzt hat man eben mit Hannover und später jetzt eben auch Karlsruhe langsam Teams, gegen die man ja dann spielt, die Obereien sind. Also ich bin durchaus der Meinung, dass uns Hannover deutlich mehr abverlangen wird, als es bis jetzt andere Teams getan haben. Hannover ist auch verwundbar, aber auf der anderen Seite gehen wir jetzt nicht unbedingt mit der Einstellung da rein, ja, in Hannover gewinnen wir 2-0 problemlos und gegen Karlsruhe, das wären auch nochmal zwei ganz eigene Spiele. Wie siehst du die Begegnung am Maschi?
Ja, du hast ja gerade schon relativ treffend zusammengefasst, mit Hitz, ein Trainer, der die zweite Liga kennt, der für Offensivfußball steht, auch mit dem einen oder anderen Ansatz, der von der gegnerischen Mannschaft her erstmal im Griff bekommen werden muss. Also sicherlich offensiv wirklich eine Maschine. Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, großer Umbruch, trotzdem läuft's relativ konstant. Und naja, im Umfeld von 96 ist es ja nie so ganz ruhig. Trotzdem zeigt sich da die Mannschaft relativ unbeeindruckt, hat ja dann auch mit noch ein paar Spielern wie Harvard Nielsen oder auch mit Vogelsammer Vogelsammer.
Oh ja, ich glaube, Vogelsammer ist mittlerweile schon weg.
Ja, Vogelsammer ist weg, entschuldige.
Ich glaube, der dritte Liga spielt der bei Osnabrück, glaube ich, irgend sowas.
Genau, aber ja, mit Harvard Nielsen natürlich auch ein erfahrenen Stürmer dabei, den du immer mal wieder reinschmeißen kannst. Das ist natürlich auch eine spannende Mischung. Und insofern freue ich mich auf das Spiel. Ich bin bei dir. Ich glaube, die Offensivstärke der Hannoveraner wird uns einiges abverlangen. Auf der anderen Seite, wir hatten jetzt ja mit Bielefeld und ja auch vorher die Spiele gegen Dresden, Magdeburg. Das sind ja alle Spiele, die sind auf Augenhöhe. Und der spielerische Ansatz ist dann meistens relativ ähnlich. Ne? Wir hatten jetzt am Wochenende gegen Bielefeld, wie gerade schon erwähnt, die Möglichkeiten, die Mittel sind ungefähr immer auf Augenhöhe. Ich glaube, eine etwas spielstärkere Mannschaft wie Hannover 96 liegt uns dann fast noch ein bisschen mehr, weil man dann eben ja nicht ganz so häufig den Ball hat. Ich meine, dass wir jetzt nicht wahnsinnig kreativ sind und das Fußballspiel nicht unbedingt im Moment neu erfinden, ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber man hat es ja auch gegen den VfB Stuttgart gesehen. Man weiß eigentlich relativ gezielt, wie man die Räume, die der Gegner anbietet, bespielen kann. Und in der zweiten Liga sind da jetzt ja auch nicht so viele Mannschaften, die komplett fehlerfrei spielen oder eben nichts anbieten. Und vor allem ist es, wir hatten es ja gerade auch schon kurz mal angerissen, die Standardstärke. Maxi Wittek, der die Bälle gut reinbringt, das Einlaufverhalten, das Freiblocken etc. pp. Wirklich durch die intensiven Video-Sessions und Trainingseinheiten stark verbessert. Und tatsächlich sind die Standards einer der Schwachpunkte bei Hannover 96. Defensiv ist die Zuordnung immer mal wieder ein bisschen unsauber, gerade wenn es irgendwie darum geht, zu übergeben oder durchzuschieben. Da wird es dann spannend sein, wie man vor allem auch, wenn man jetzt wieder eine Woche hatte, wo man sich komplett ausruhen konnte, eine Auftritt. Aber ich glaube schon, dass hier auch wieder ein Spiel auf uns zukommt, was in der Box mitentschieden wird. Und dann wird es eben auch wieder spannend zu sein, ähnlich wie wir es ja gerade schon geschrieben hatten gegen Bielefeld. Wie hast du das nochmal einen Sissoko, der dann nachher zum Afrika-Cup fährt? Also dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, den von Anfang an im Mittelfeld spielen zu lassen. Also ein Mittelfeld mit Sissoko, Lenz und Wäldchen von Anfang an, wobei dann auch ja wieder gucken musst. Ich denke, Hofmann wirst du wegen der Körperlichkeit brauchen. Also musst du ja schon fast schauen, wo du Onyeka hinpackst. Also da hatte er schon ein bisschen Möglichkeiten, ja, ein bisschen schwächer auf den Flügeln gesetzt. Ich denke, die Viererkette, da müssen wir nicht großartig drüber sprechen, wobei sich ja jetzt gegen Bielefeld, ne, haben wir uns auch ein paar vierte gelbe Karten eingeholt, ne?
Genau, aber bis jetzt nur vierte. Ich glaube, jetzt haben wir vier Spieler. Davor war es Panevik und ich glaube, jetzt hat Strumpf und
Morgalla, glaube ich, auch, ne?
Und ich glaube, Losli. Nee, Morgalla hatte schon seine fünfte Gelbe, deswegen hat er ja gegen Dresden gefehlt.
Ja.
Genau, aber ich glaube, Strumpf hat jetzt seine fünfte Gelbe und ich meine sogar auch Losli. Aber nicht drauf festnageln.
Eben gucken. Strumpf war die vierte Gelbe, Hofmann war die vierte Gelbe. Na, genau. Lenz steht schon bei 6, Wäldchen jetzt auch bei 3, Alpha Ruprecht auch bei 3. Genau, aber wie gesagt, im Moment ist da der Kader ja noch breit genug aufgestellt. Und insofern bin ich da gespannt gegen 96, wie sich das alles anlässt, wie die offensive Standard 96 erspielt sich relativ viele Ecken und Freistöße im letzten Drittel, nutzt da aber noch nicht die Chancen immer hundertprozentig aus. Und deshalb wird dieses, gehe ich schon davon aus, dass das Spiel entsprechend in der Box entschieden wird. Aber ich freue mich drauf. Samstagabend 20:30, Flutlicht, gute Stimmung, Free TV. Genau, ich denke, das kann ganz spannend werden. Und wie gesagt, Ibrahima Sissoko, letzter Auftritt vom Afrika-Cup, wo er dann mit Mali, ich glaube, ab dem 15. Dezember, ne, heute in einer Woche beginnt die Abstellungsperiode, geht's los.
Ja, genau. Ein bisschen Sorgen machen mir persönlich immer noch die sehr körperlichen Stürmer, also wie Philipp Hofmann. Man muss jetzt sagen, Fürth, Noel Footkoi war jetzt eher mit sich selbst beschäftigt. Hat man jetzt eben auch wieder im Franken-Derby gesehen, dass er gerne zu, wie soll ich sagen, Ausraster neigt. Bielefeld gibt es ja jetzt tatsächlich auch mal eine Zeit nach Fabian Klos. Hätte man ja so auch nicht für möglich gehalten. Und eben da, Kellmann hat eben auch schon 9 Tore, ist glaube ich sogar mit dem Darmstädter Liedberg momentan der beste Torschütze in der zweiten Liga. Beim VfL ist er momentan Holtmann mit 4 Toren der beste Torschütze. Teilt sich ja bei uns momentan noch ein bisschen auf. Hoffmann hat 3, Sissoko hat 3. Ja, gut, genau. Und unser nächster Gegner ist tatsächlich danach unser Tabellennachbar. Fraglich eben, ob sie dann jetzt noch unser Tabellennachbar sein wird. Karlsruher SC ist momentan Tabellenachter, eben 2 Punkte vor dem VfL, aber eben ist ja noch zwischendrin das Spiel. Also der VfL gastiert hier in Hannover. Die Karlsruher, wenn es denn richtig lädt, spielen gegen den SC Paderborn, also auch gegen ein Team, was über ihnen steht. Und die Karlsruher haben ja mit Christian Eichner einen Trainer, der schon seit 2019 erst interimsweise sollte er übernehmen, am Ende hat er eben fest übernommen. Christian Eichner ja auch lange beim Karlsruher SC, später bei Hoffenheim und bei Köln gespielt. Und er gilt so ein bisschen als wirklich deutsches Nachwuchstrainertalent, wobei er mittlerweile auch schon die 40 geknackt hat. Aber das ist für einen Trainer ja, wie wir wissen, kein Alter, aber ich meine, in Zeiten von den, wie sie alle heißen, Hürzeler und so weiter, Nagelsmann ist er ja fast schon ein Oldie. Nichtsdestotrotz hat er den KSC, die ja doch mal zwischen der dritten und zweiten Liga immer so ein bisschen gependelt sind, tatsächlich in der zweiten Liga etabliert. Man hat durchaus auch mal einige Saisons gehabt, wo man nach oben geschaut hat. Ich denke da vor allem an Philipp Hoffmann letzte Saison für den KSC, bevor es zum VfL ging. Anschließend hatte man mit Leihspieler Mikkel Kaufmann auch jemanden, der anschließend, ich glaube, zu Union Berlin weitergezogen ist. Danach hatte man mit Budo Zivzivace, den Georgier, der der dann eben letzte Saison eben auch nach Heidenheim für 2 Millionen gewechselt wird. Also was der Karlsruher SC-Momentan dann machen kann, ist Stürmer ausbilden mit Fabian Schleusener, den Nürnberger Relegationsheld, aber in Wirklichkeit fühlt er sich immer beim Karlsruher SC-Pudel wohl. Hat man natürlich da in der Hinsicht einen Top-Stürmer, aber eben auch mit Roko Simic, den man, ich glaube, sogar von Everton, ich glaube nicht, Cardiff City, war schon richtig Insel verortet, aber eben in Wales dann eben, ist übrigens der Cousin von Jakov Medic, ist jetzt eben auch beim Karlsruhe SC gelandet und auf der anderen Seite hat man eben im Mittelfeld ein paar interessante Leute, Leon Opitz, Leihspieler, war ja auch beim VfL ein Kandidat, Andreas Müller, ich damals in meinem Scouting-Bericht genannt, als er damals noch für Magdeburg spielte, oder eben auch den an der Kastrober bekannten Philipp Förster, eben auch beim Karlsruhe SC spielt, letzte Saison war er ja noch beim SV Darmstadt 98, Lilian Eckloff, Ex-VfB Stuttgart, Dennis Burdic, eben auch bekannt beim 1. FC Kaiserslautern und dann eben auch noch eine, ich sag mal so, solide Defensive mit Marcel Beifuß, Christoph Kobold und Marcel Franke. Das ist schon solide Zweitliga-Qualität, muss man sagen, aber auf der anderen Seite ist der Karlsruhe SC eben dann doch ein paar Spiele, die nicht so glücklich liefen. Gerade im Saisonstart hat man noch die Punkte geholt, aber jetzt eben mittendrin hat man mal Punkte liegen lassen. 3-0 in Kiel verloren, 3-3 gegen Dynamo Dresden, 2-3 gegen Lautern. Gut, gegen Schalke hat man dann gewonnen, aber jetzt seitdem gegen Bielefeld 4-0 verloren, gegen Elversberg verloren, gegen Hannover 3-0 verloren, jetzt zuletzt gegen Darmstadt eben verloren. Also momentan 4 sieglose Spiele. Jetzt kommt dann noch das Heimspiel gegen den SC Paderborn. Also momentan ist die Formkurve des KSC auch eher absteigend. Hoffen wir, dass es bis zum Winter so bleibt.
Ja, beim KFC wird es ja dann auch spannend zu sehen sein. Dann haben wir ja ähnliche Grundordnung wie beim VfD mit dem 3-5-2 beziehungsweise 5-3-2. Könnte also wieder sein, ob Rösler vielleicht eine Variante der Dreier- beziehungsweise Fünferkette auspackt. Ne? Sissoko ja dann leider, wie gerade schon erwähnt, beim Afrika-Cup. Erhan Masovic wäre natürlich auch noch ein Kandidat, der so eine Pendel-6, wie er das schon mal unter Thomas Letsch immer gemacht hat. Ich glaube, damals in Leverkusen, ne? war das zum Beispiel so eine.
Gegen Union Berlin war es ein gutes Spiel, da musste Lucia vertreten.
Ja. Ja. Genau, ne? Das wäre auch was. Erhan Masovic natürlich auch ein einer der Kandidaten, der jetzt noch unter Uwe Rösler noch nicht ganz so zum Zug gekommen ist. Genau, aber wie 20.12. um 13 Uhr samstags. Da kann man schon mal die ein oder andere kleine Weihnachtsfeier im Stadion beginnen. Ich bin gespannt, ne? Der KSC ja jetzt noch nicht ganz so überzeugend, ne? Ich meine, mit Christian Eichner, um den haben sie ja auch lange gekämpft als Trainer. Der war ja immer wieder mal einer der Kandidaten für die erste Liga. Und mit Stadionumbau und allem drum und dran hat man jetzt in Baden aber noch nicht den ganz großen Wurf geholt. Genau, insofern bin ich gespannt, aber auch hier glaube ich ehrlich gesagt, dass Uwe Rösler jetzt nochmal so kurz vor Ende die Jungs entsprechend motivieren kann, alles entsprechend rauszuhauen und im Endeffekt, wenn man so weiter mit den Standards auch arbeitet, egal, wenn es jetzt um die Verteidigung geht, aber auch eben um das Tore erzielen, dann hast du natürlich eine echte Waffe, oder wenn du mit einem 1-0 mal in Führung gehst, auch das Ganze ganz gut über die Zeit retten kannst. Und ich glaube, jetzt so langsam die nächsten beiden Spiele, da kann man nochmal alles raushauen. Dann wird es aber auch Zeit, dass die Winterpause kommt und Uwe Rösler dann auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, taktisch ein bisschen was anzupassen, beziehungsweise auch der Kader sich ja vielleicht dann noch ein bisschen verändert und neue Möglichkeiten dazukommen.
Genau, also im Prinzip hat Uwe Rösler von seiner Antrittspressekonferenz ja doch einiges wahrgemacht, indem er eben gesagt hat, er möchte der Mannschaft eben neuen Glauben einhauchen. Aber ich sag mal so, in gewisser Weise wird er auch an seine Grenzen irgendwann mal mit dem Kader stoßen. Irgendwann mal ist das Röslersche Spielsystem auch relativ schnell entschlüsselt. Dynamo Dresden, finde ich persönlich, hat das sehr clever gemacht. War auch ein bisschen Spielglück seitens Dresdens dabei, ein bisschen Spielpech seitens des VfL. Aber man braucht jetzt nicht unbedingt erwarten, dass der VfL mit diesem Punkteschnitt noch die Liga komplett aufrollen wird. Uwe Rösler wird sicher auch noch einige mehr Spiele verlieren, was eben mich persönlich imponiert hat, dass man eben nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden, die für mich dann doch ein bisschen ernüchternd war, weil Dynamo Dresden war ja Tabellen 17. und hat da vor eigentlich im Prinzip keine Anstalten gehabt, irgendein Spiel zu gewinnen, dass da eben die richtigen Schlüsse draus gezogen wurden, dass Uwe Rösler klar den Finger in die Wunde gedreht hat. Da gab es ja durchaus einige Trainer, die in der letzten Zeit da nicht so selbstkritisch gewesen waren, aber eben, dass der VfL dann eben gleich die richtige Antwort nach den Spielen gefunden hat. Und falls sich noch einer erinnern kann und unsere Aufstiegssaison bei Thomas Reis, ich möchte jetzt gar nicht eine Parallele dazu hinbiegen oder sonst was, aber bei der Aufstiegssaison von Thomas Reis, ich glaube, man hat am Ende 9 Spiele verloren gehabt. Ich meine, jetzt steht man auch schon bei 8 Niederlagen leider. Aber bei Thomas Reis war es immer so, ein schlechtes Spiel, es folgten immer 2 oder 3 gute Spiele. Also Thomas Reis hat tatsächlich in seiner Aufstiegssaison nie 2 Spiele hintereinander verloren. Vielleicht, wenn man jetzt mal den Pokal mit einrechnet, mit Leipzig und Karlsruhe, dann vielleicht ja. Aber tatsächlich hat es den VfL damals in der Meistersaison stark gemacht, dass man nie 2 schlechte Spiele hintereinander gefolgt hat, sondern hatte man ein richtig schlechtes gegen Paderborn. Ich erinnere mich an die Rückrunde, da ist man 3-0 von Justvan und von Andrea Cey auseinandergenommen worden. Da hatte noch Schul seine 5. gelbe Karte, musste man mit Eisfeld im 10er-Raum spielen. Ja, das nächste Spiel gegen Heidenheim, das war eine 90 Minuten souveräne Leistung. Dann gegen Nürnberg ein bisschen gezittert damals auch am vorletzten Spieltag, gegen Karlsruhe ist sicher auch gezittert, aber am Ende das Ding eben auch souverän. Ich will ja jetzt gar nicht die Parallele drauf hinziehen und dass der VfL jetzt noch das Feld von hinten aufrollt. Mir persönlich gefällt nur die Tendenz unter Uwe Rösler, und selbst wenn es in diesem Jahr eben nicht klappen sollte und es eben nur in Anführungsstrichen zu einem einstelligen Tabellenplatz reicht, dass man eben in der nächsten Saison an Uwe Röslers Arbeit anknüpfen kann. Vielleicht dann auch nicht unbedingt immer im selben Personal. Das ist ja leider, wenn man einige Leihspieler hat, dass die wahrscheinlich dann nicht mehr drüber bleiben. Und wir haben auch einige Verträge, die demnächst auslaufen, die durchaus schmerzhaft werden können. Ich sag mal so, dass dann ein Vertrag von dem Matto Spero ausläuft, ist einigen bekannt, dass der Vertrag von Wittek und von Paslak ausläuft. Sagen einige auch, ja gut, das sind Erstliga-Verträge, aber beispielsweise ein Vertrag von Noah Losli, den man vielleicht davor etwas mit Schulternzucken zur Kenntnis genommen hat, kann durchaus im Team von Markus Brunschneider, Simon Zoller jetzt für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und da hoffe ich natürlich, dass dann zumindest jetzt schon die ersten Gespräche geführt werden können und man dann, wie man es im Sommer mit Pats Panevik gemacht hat, dann auch mal Gespräche über weitere Zusammenarbeit mit Spielern eben führt, um sich dann eben nochmal eine Achse drauf aufzubauen und gegebenenfalls dann nächstes Jahr nochmal in Aufstiegskampf dann eben 34 Spieltage anknüpfend drauf angrüpft. Aber bis jetzt haben wir ja 15 Spiele gespielt, haben dann eben noch die 17 bis zur Winterpause. Und bis jetzt können wir wirklich sagen, 19 Punkte dafür, dass Uwe Rösler mit mickrigen 3 Punkten übernommen hat, ist es aller Ehren wert. Aber man hatte eben auch noch eine Rückrunde vor sich. Und ich kann mich noch an viele gute Hinrunden erinnern, vor allem an die mit Robin Dutt, wo man, ich glaube, auch 3 Punkte hinter Platz 3 stand. Und die Rückrunde...
In Köln noch gewonnen hatte, ne?
Genau, und die Rückrunde komplett zum Vergessen war.
Simon Zoller verpflichtete.
Richtig. Also, es kann immer relativ schnell bergab gehen. Und von daher genießen wir es momentan, weil wir mussten schon vieles leider in diesem Jahr, sei es jetzt in der ersten Liga oder dann eben auch unter Hacking und später mit Siebers eben mit der Niederlagenserie. Ich glaube, am Ende waren es 7 Niederlagen am Stück. Von daher ist es auch gut, dass wir momentan so eine Glücksserie als VfL haben.
Aber du hast ja gerade schon angesprochen, da sind wirklich einige interessante Personalien im Kader und ich glaube, es ist ja nicht auch immer nur aus VfL-Sicht. Es wird auch unter Rösler, auch wenn er jetzt relativ vielen Spielern immer Einsatzzeit geben konnte, es wird auch unter Rösler den einen oder anderen geben, der nicht so zufrieden ist wo der VfL auch nicht mit der Entwicklung zufrieden ist. Da wird man dann sicherlich gucken, ne? Also Michael Obafemi zum Beispiel hat ein, zwei Ansätze gezeigt, hat die dann aber auch nicht genutzt und man sieht ja eben auch bei Uwe Rösler ein relativ klares Muster, ne? Wenn man im Training immer 100% gibt, alles für die Mannschaft reinhaut, sich nicht über die Mannschaft stellt, auf und neben dem Platz mannschaftsdienlicher Spieler ist, dann wirst du auch zu deinen Einsatzzeiten kommen. Ne? Das haben wir eben, das ist ja gerade schon angesprochen, beim Typen wie Noah Losli gesehen. Obafemi gehört da jetzt für mich noch nicht zu. Und auch was du ja gerade schon erwähnt hattest, die Tatsache, dass er im Sturm relativ dünn eigentlich aussieht. Trotzdem kommt er dann nicht auf seine Einsatzzeiten. Ne? Jetzt Miyoshi und Holtmann, die ausgefallen sind. Trotzdem siehst du ihn eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt ist er in Fürth eingewechselt worden, ja, ne? Hat sich
das genau, aber da auch wirklich nur 2 Minuten oder so. Mit Nachspielzeit vielleicht 5.
Garbage Time, wie man genau so schön sagen würde, ne? Und ein Ibrahim Sissoko saß jetzt wieder gegen Bielefeld, ne, auf der Bank.
Ja.
Da muss man wirklich sehen, ne? Wir hatten Mathis Clarissia, der eigentlich ganz okay als Entwicklungsprojekt gestartet ist, jetzt aber auch in der Regionalligamannschaft in der U21 nicht den großen Eindruck hinterlassen hat. Und ja, das sind dann eben schon so Spieler, ähnlich auch wie ein Romario Rösch, der ja auch ein bisschen abgetaucht ist, wobei da haben wir ja auch nur einen Vertrag bis 30.06.26, ne, aber eben auch ein Matus Bero, der im Sommer noch WM spielen möchte, der sicher jetzt liegt zum Reinkommen, die seine Situation akzeptiert und eben auch immer ein mannschaftsdienlicher Spieler ist, aber der das Ziel, das große Ziel dann WM hat und dafür eben auch einfach wirklich gesicherte Spielzeit benötigt, wo dann der Vertrag auch ausläuft, wo man eben nochmal die Möglichkeit hat, entweder eine Ablöse zu generieren oder eben einen dieser berühmten alten Erstliga-Verträge von der Payroll zu bekommen. Das macht da schon durchaus Sinn. Und du hast ja zum Beispiel auch dann noch einen Spieler wie Colin Kleine-Bekel, der relativ lange gebraucht hat, wieder um in den Tritt zu kommen, jetzt aber wirklich 2, 3 Spiele in der U21 gut gemacht hat. In den beiden letzten Spielen, das Spiel gegen den Bonner SC ist aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes ja ausgefallen, aber in den letzten beiden Spielen dann getroffen hat. Einmal war es zwar leider ins eigene Tor, aber danach hat er ein wichtiges Tor beim Sieg gemacht.
Genau. Düsseldorf, ne?
Ja, genau, ne? Und man hat ja auch einen Kevin Vogt, bei dem es sicherlich noch ein bisschen dauern wird, ne? Aber da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, wie Uwe Rösler einen Kevin Vogt wieder einbaut, ne? Und wie der sich präsentiert. Also da ist sicherlich noch Redebedarf im Winter zu den Punkten, was du ja gerade schon angesprochen hast, für die, wo spreche ich, wo macht es Sinn, dass man sich jetzt schon mal über eine weitere Zusammenarbeit unterhält. Ja. Hast du denn Wünsche für unterm Weihnachtsbaum für den VfL? Möchtest du nochmal nachlegen?
Ja, gut, man muss ja jetzt sagen, man hat es ja in der JV gesehen oder gehört von ihr, der kennt sich besser, dass der Kader schon relativ auf Maximum getrimmt ist. Also man geht bewusst in die Miese, das eben mit der Hoffnung, dass man eigentlich direkt wieder hochgeht und wieder vom Geld partizipieren kann. Wenn man dann wirklich hört, das ganze Geld ist aufgebraucht worden, würden für Millionengehalt für Ibrahim Sissoko, der bis jetzt auf ein mageres Törchen kommt, wo er auch absolut Glück hatte, dass der Torhüter da drunter gesegelt ist unter dem Tor, muss man schon sagen, ist wirklich in der Hinsicht einiges an Geld verbrannt worden. Sicherlich war die Hacking-Abfindung auch nicht günstig, beziehungsweise abgefunden ist er noch nicht. Er ist bis jetzt nur freigestellt worden. Also bis jetzt heißt es, man muss da wirklich spielerlos werden, wo man jetzt eben noch nicht damit rechnet. Wir sprechen sie eben an, Matusz Bero, Vitek Paslak, Verträge, die auslaufen, wobei man davon eher weniger hört. Also entweder man gibt in der Hinsicht einen Leistungsträger ab, der noch Kohle bringen kann, Ibrahim Sissoko, angenommen, er spielt einen guten Afrika-Cup, oder man gibt eben, ich sag mal so, the best of the rest ab, und dann ist ja auch nicht viel geholfen. Klar lässt sich's mit, ich sag mal so, 4 Monaten Gehalt besser bezahlen als 10 oder 11. Das haben wir im vergangenen Winter gesehen, als dann trotzdem so ein Name wie Tom Kraus, der trotzdem als aus meiner Sicht als solider Bundesligaspieler bekannt war, als VfL Dresden unter Übel getroffen hat. Solche großen Namen erwarte ich jetzt nicht. Aber es kann nur durchaus sein, dass man sich trotzdem mit einer, ich will nicht sagen Verstärkung, aber trotzdem mit einer Laie. Laie wäre dann schon wieder, das Gelächter groß in Social Media, aber dass man sich vielleicht, wenn man sich von 2, 3 Spielern trennt, vielleicht sich sogar nochmal einem Spieler, der durchaus mehr Qualität hat, mitbringt, der uns da was weiterbringen kann. Ich mag da gerne eine Parallele bringen zur Saison 2010-11. Im Winter hat man damals Ümit Korkmaz verpflichtet. Man muss auch sagen, der war damals mit einer der besten Offensivspieler in der Rückrunde. Man war ja generell von einigen wenigen Spielern damals abhängig. Und dann am Chongtese und Ümit Korkmaz war dann durchaus immer auch mal einer, der noch ein bisschen anderes Element damals mitgebracht hat. Vielleicht, dass man in die Richtung da denkt. Vielleicht auch mal, dass Holtmann ein bisschen mehr Topsharing betreiben kann.
Ja, also ein Außenbahnspieler ist ja eigentlich Pflicht.
Genau.
Ich denke, das ist sicherlich mit die oberste Priorität.
Genau.
Und je nachdem, ne, du hast ja auch gerade schon angesprochen, wenn man sich entscheidet, Ibrahim Sissoko scheint ja auch nicht ganz glücklich überraschenderweise zu sein in Bochum. Dann brauchst du aber auf jeden Fall noch einen zweiten großen zentralen Mann, der vorne drin stehen kann. Und genau, das wären jetzt so für mich die beiden Positionen, wo man eher am ehesten nachlegt. Und man hat natürlich auch man hat ja auf der rechten Seite Felix Paslak. Genau, auf der linken Seite muss man eben sehen, Kaspar Kosiewski hat ja eindeutig, den merkt man ja eindeutig, das Training und auch das Spielen im Männerfußball an, ne? Also sei es bei den Profis oder eben das Spielen bei der U21. Nichtsdestotrotz, ob er jetzt schon in dem Uwe Rösler-System so 1A als Rechtsverteidiger funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Da ist er ja doch eher der Typ Schienenspieler. Da müsste man dann eben wirklich sehen, wie man das löst, dass man auf rechts dann noch eine Alternative hat, beziehungsweise wo man ganz blank ist, ist hinten links. Also würde ein Maxi Wittek ausfallen oder dann müsste man schon wirklich gucken. Dann hat man sicher nämlich mal die Möglichkeit bei einer Sperre das Ganze ein bisschen kreativ zu lösen, ne? Dass man Gerrit Holtmann vielleicht weiter zurückzieht und den dann Schiene spielen lässt oder ähnliches. Aber bisher ist es zum Beispiel nicht so, dass sich ein Romario Rösch, der da ja als Schweizer Taschenmesser, weil er mehrere Positionen spielen kann, im Sommer verpflichtet wurde, als Alternative anbietet.
Genau. Genau, also durchaus möglich, dass man sich in der Hinsicht noch breiter aufstellt. Wobei man ja auch jetzt sagen muss, Daniel Kolmo eben auch U19 spielberechtigt. Also wir haben eben trotzdem im U19-Bereich einige talentierte Jungs, einen Rechtsverteidiger, eben Linksverteidiger, ein Kaita Lenz, auch ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, eben als Stammsechser. Scheint, dass man jetzt auch endlich durch die Jugend ein bisschen profitieren kann, aber man muss eben sie bringen, wenn es soweit passt. Beim Kaitan Lenz kann man wirklich nur applaudieren, wie schnell er diesen Herrenfußball nicht impliziert hat, sondern wirklich aufgesaugt hat. Absolut nicht für möglich gehalten. Ich war schon ein bisschen happy, dass er so eine gute Vorbereitung gespielt hat. Ich war auch happy, dass er es gegen Darmstadt in Spieltagskader geschafft hat. War ja nicht so, dass Dieter Hecking gar nicht auf Jugend gesetzt hätte, sondern er hat eben auch Kaitan Lenz die Chance gegeben, die er dann ja auch nach der Sissoko-Verletzung genutzt hat. Aber dass ein Lenz wirklich in seinem ersten Herrenjahr, das muss man sich ja immer noch mal in der Hinsicht geben, dass er wirklich so abgeklärt ist und dass es wirklich jetzt schon Interessenten, man hat schon mal fast gelesen, die halbe Bundesliga, man weiß ja eben nicht, ob es doch irgendwie ein bisschen Berater gestreut Gerücht ist oder eben generell, aber es scheint wirklich schon Interesse für Kaitan Lenz in der Bundesliga zu geben und das ist eben, ich sag mal, so ein Weg, wie es weitergehen kann. Er hat eben auch in schlechten Zeiten war er mit einer der wenigen guten Bochumer mit Konstanz. Auf einmal hat er noch unter Uwe Rösler das Tore schießen gelernt. Also da können wir uns auch nochmal vielleicht auf einen weiteren Entwicklungsschritt, vor allem in der Rückrunde dann bei Kaitan Lenz freuen, ehe er dann möglicherweise ein anderes Trikot tragen wird.
Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik.
Genau.
Genau, dann sind wir, glaube ich, durch für heute, Matze, oder?
Genau, Podcast 107, erfolgreich genau. Abgeschlossen. Wir hören uns dann mehr oder weniger im neuen Jahr wieder mit dem Rückschau. Hoffen, dass wir dann Weihnachten gut verbracht haben, den VfL-Punkt und den Weihnachtsbaum. Und bis dahin, Glück auf und nur der VfL.
Ja, Glück auf, nur der VfL. Genießt die Vorweihnachtszeit, genießt die letzten beiden Spiele des VfL in diesem Jahr. Und dann hören wir uns mit neuem Schwung im nächsten